Also, wichtiger Hinweis für all unsere Gäste, wir haben im Moment hier in der Gemeinde so eine Predigtserie mit dem Titel Die Ökonomie des Himmels. Und da machen wir heute Fortsetzung. Und wie das immer so ist, du sagst jetzt, naja gut, dann springe ich da jetzt einfach so mit rein, aber ich habe ja schon einige Teile verpasst. Wenn du wissen möchtest, was du verpasst hast, alle Predigten sind zum Nachhören und zum Runterladen auf der Webseite unserer Gemeinde. www.fcg-suhl.de. Beides. De lässt sich leichter merken, deswegen sage ich das immer. Gut, die Ökonomie des Himmels. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9 heißt es, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Die Bibel sagt, Jesus wurde arm für uns. Jetzt könnte man sagen, naja, wie wurde er denn arm? Zum einen wurde er arm, als er den Reichtum des Himmels verließ und Mensch wurde und geboren wurde in diese Erde, auf dieser Erde. Aber wir sehen, dass im Lauf seines Lebens er nicht nur alles hatte, was er brauchte, sondern wo immer er mit irgendeiner Art von Mangel konfrontiert wurde, begegnete er diesem Mangel, begegnete er dieser Not, begegnete er dieser Armut. Das ist wahrer Reichtum. Die Fähigkeit, jeder Not und jedem Mangel zu begegnen und abzuhelfen. Wirklich arm wurde er am Kreuz. Am Kreuz hat er nichts mehr gehabt. Wir haben festgestellt, dass Armut ein Fluch ist. Die Bibel nennt Armut einen Fluch. Und dann haben wir gelesen, dass Jesus den Fluch für uns getragen hat. Und wir sind reich gemacht in ihm. Und reich bedeutet nicht irgendeine Zahl auf dem Bankkonto, sondern reich bedeutet überfließend versorgt. Überfließend versorgt. In ihm und durch ihn haben wir alles, was wir brauchen. In jeder Situation, für jeden Bereich unseres Lebens. Er begegnet jeder Not. Gott ist ein guter Gott. Gott ist ein guter Gott und er hat Gefallen daran, seinen Kindern Gutes zu tun, seinen Kindern gute Gaben zu geben. Darüber haben wir gesprochen, das haben wir uns angeschaut. Und dann haben wir das letzte Mal angefangen, uns einen anderen Aspekt anzuschauen. Wir haben angefangen zu sprechen über die Gefahren des Reichtums. Wir haben das letzte Mal gesprochen über Neid. Und dass wir uns hüten müssen davor, neidisch zu sein, missgünstig zu sein, ärgerlich zu sein, wenn wir sehen, dass jemand anders gesegnet wird. Lasst uns weitergehen heute. Wir finden noch mehr Warnungen im Wort Gottes und wir gehen zu 5. Mose Kapitel 8. 5. Mose Kapitel 8, hier redet Gott zu seinem Volk. Er hat sie aus Ägypten, aus der Sklaverei Ägyptens rausgeführt. Und jetzt sagt er Folgendes. 5. Mose 8, wir lesen ab Vers 6. Da heißt es, halte nun die Gebote des Herrn deines Gottes, indem du auf seinen Wegen gehst und ihn fürchtest. Wir sollen auf seinen Wegen gehen und ihn fürchten. Gott zu fürchten heißt nicht, dass wir Angst haben müssen vor Gott. Ihn zu fürchten heißt, ihn zu respektieren. Ihn mit höchster Ehrfurcht, mit höchstem Respekt zu behandeln. Und das, was er sagt, sein Wort, mit höchster Ehrfurcht und höchstem Respekt zu behandeln. Wenn er etwas sagt, dann ist es so. Das ist die Furcht Gottes. Pass auf, was jetzt kommt, Vers 7. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein gutes Land. Gott hat sein Volk nicht aus Ägypten, aus der Sklaverei rausgeholt und befreit, damit sie für den Rest des Lebens durch eine Wüste ziehen. Sondern er sagt zu ihnen, ich habe ein gutes Land für euch. Warum? Weil er sein Volk liebt, weil er seine Kinder liebt. Und es gibt auch unter uns Leute, die vielleicht gerade das Gefühl haben, dass sie durch eine Wüste gehen. Im Psalm 23 heißt es, ob ich schon wanderte im finsteren Tal. So David kannte finstere, dunkle Täler. Wenn du das Gefühl hast, du befindest dich gerade in einer Wüste, wenn du das Gefühl hast, du befindest dich gerade in einem dunklen Tal, dann habe ich einen wichtigen Tipp für dich. Bleib nicht stehen. Amen. Geh weiter. Ja. Geh weiter. Jede Wüste hat ein Ende. Jedes dunkle Tal hat ein Ende. Ja. Gottes Ziel ist nicht, dich für Ewigkeit in der Wüste zu halten oder im dunklen Tal zu halten. Ja. Sondern Gott sagt, ich habe ein gutes Land für euch. Und Gott möchte dir das sagen, wenn du das ergreifen kannst, heute Morgen. Ich habe ein gutes Land für dich. Ein gutes Land. Sei ermutigt. Empfange das, ergreife das. Gott sagt, ich habe ein gutes Land für dich. Ich habe einen Plan für dich. Ich habe eine Zukunft für dich. Ich habe eine Absicht mit deinem Leben. Gott bringt dich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, Quellen und Gewässern, die in der Ebene und im Gebirge entspringen. Wisst ihr was? Das kannten die Israeliten nicht. Sie kamen aus Ägypten. Da gab es den Nil, das war die Wasserquelle. Und wenn sie Wasser brauchten für ihre Felder, dann mussten sie dieses Wasser irgendwie auf die Felder bringen. Und dann gab es so Wasserräder, so Treträder, Tretmühlen, mit denen sie dann das Wasser transportiert haben. Das heißt, für jeden Schluck Wasser, der aufs Feld kam, sozusagen, musste getreten werden, musste sich abgemüht werden, musste sich angestrengt werden. Und Gott sagt, Leute, ich habe was anderes für euch. Euer Erfolg hängt nicht mehr von eurem Abmühen ab, sondern ein Land mit Wasserbächen, Quellen und Gewässern. Ein Land des Weizens und der Gerste, der Weinstöcke, Feigenbäume und Granatbäume. Ein Land mit ölreichen Olivenbäumen und Honig. Mit anderen Worten, ein Land, in dem alles ist, was du brauchst. Ein Land, in dem du nicht in Armut dein Brot essen wirst. Indem es dir an nichts fehlen wird. Schau, niemand hat Gott gezwungen, das zu tun. Niemand hat Gott gezwungen, das für sein Volk zu tun. Es war Gottes Entscheidung in seiner Souveränität, aus seinem Herzen. Hier sehen wir das Herz Gottes. Wir sehen das Herz des Vaters. Seine Sehnsucht, uns Gutes zu tun. Ein Land, in dem es dir an nichts fehlen wird. An nichts fehlen wird. Ein Land, dessen Steine Eisen und aus dessen Bergen du Kupfer hauen wirst. Bodenschätze. Es ist alles schon da. Und du wirst essen und satt werden. Du wirst essen und satt werden. Und pass auf, was jetzt kommt. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Das ist die erste Anweisung. Was möchte Gott? Was möchte Gott, nachdem er uns gesegnet hat? Er sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, preisen. Wir sollen uns daran erinnern, dass alles Gute, was wir in unserem Leben haben, von ihm kommt. Jesus ruft an. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig, dass wir das nicht vergessen. Dass deinen Gott für das gute Land preisen, das er dir gegeben hat. Es war nicht unser Glück, nicht unser Geschick, nicht unsere Intelligenz, nicht weil wir so toll sind, weil wir so großartig sind, sondern es ist Gottes Gabe, es ist Gottes Geschenk, es ist seine Gnade. Passt auf, und jetzt kommt die Warnung. Vers 11. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, indem du seine Gebote und seine Rechtsbestimmungen, seine Ordnung, die ich dir heute gebe, nicht hältst. Da ist eine Gefahr in Reichtum. Da ist eine Gefahr in Wohlstand. Da ist eine Gefahr in Zeiten, wo es uns gut geht. Nämlich, dass wir Gott vergessen. Dass wir Gott vergessen. Wenn meine Beziehung zu Gott nur auf dem gegründet ist, was ich brauche. Gott, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Bitte tu doch dieses und tu doch jenes und tu doch alles. Was ist, wenn er alles getan hat? Und was ist, wenn er dich mit allem versorgt hat? Dann habt ihr keine Themen mehr, über die ihr reden könnt. Versteht ihr, was ich meine? Da ist grundsätzlich was mit dieser Beziehung verkehrt. Häufig erzählen Leute, ja, und dann kam diese Krise in mein Leben. Dann kam diese schwere Zeit. Und als ich gar nicht mehr weiter wusste, da habe ich geschrien zu Gott. Und habe gesagt, Gott, hilf mir. Gott, ich brauche dich. Und dann kam er. Und dann hat er mich rausgeholt. Und dann hat er mich gerettet. Wunderbar. Aber ihr Lieben, was hindert uns, eine gute Beziehung mit Gott zu pflegen, wenn es uns gut geht? Wir müssen nicht erst warten darauf, dass es uns richtig dreckig geht, bevor wir anfangen, Gott zu suchen. Sondern wir können und wir sollen mit ihm gehen und mit ihm leben und ihn an erste Stelle setzen, egal wie es uns geht. Und die Gefahr besteht darin und die Warnung richtet sich darauf, dass wir ihn nicht vergessen, wenn es uns gut geht. Hüte dich, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen. Vers 12, dass nicht, wenn du isst und satt wirst und schöne Häuser baust und bewohnst, und deine Rinder und deine Schafe sich mehren und dein Silber und Gold sich mehren und alles, was du hast, sich mehrt. Das sind alles schöne Dinge. Das sind alles Auswirkungen des Segens Gottes. Aber was ist die Gefahr darin? Dass dann nicht dein Herz sich erhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausführte. Vergiss Gott nicht. Und du sagst, oh, wenn da so eine Gefahr drinne besteht, dann möchte ich lieber gar nicht gesegnet werden. Dann möchte ich lieber arm bleiben. Ja, es gibt Christen, die so denken. Das ist dumm. Der Straßenverkehr birgt auch Gefahren. Es gibt Warnschilder im Straßenverkehr. Heißt das jetzt, oh, dann höre ich lieber auf, Auto zu fahren? Ja? Wäre genauso töricht. Nein, ich fahre weiter Auto, aber ich halte mich an die Regel und ich beachte die Warnungen. Amen? Ich beachte die Warnungen. Es ist wichtig, dass wir unser Herz bewahren, dass unser Herz sich nicht überhebt. Dass wir denken, wir sind es, wir können es, wir haben es drauf. Und wir haben ja schon darüber gesprochen, wie der Segen Gottes sich manifestiert. Und wir haben schon festgestellt, dass das Reich Gottes nicht das Schlaraffenland ist, sondern dass wir etwas tun, dass wir arbeiten. Aber der Segen Gottes kommt auf das Werk unserer Hände. Und Gott ist es, der das, was wir tun, gelingen lässt. Schau, und hier an genau der Stelle ist das Problem. Wir machen was und es gelingt. Und dann machen wir das Nächste und es gelingt. Und dann machen wir das Nächste und es gelingt. Und dann treffen wir eine Entscheidung und wir stellen fest, es ist genau die richtige. Und es geht weiter und weiter und weiter und weiter. Und dann ist eine Stimme da. Wow, du bist so toll. Du hast es drauf. Du weißt, wie es geht. Du weißt, wie es funktioniert. Du bist so klug, du bist so schlau, du triffst immer die richtigen Entscheidungen. Du bist wirklich am allergroßartigsten. Und das ist Verblendung, ihr Lieben. Das ist Verblendung. Wir sehen nicht, dass das Gelingen von Gott kommt. Und dass, wenn wir ohne ihn gehen, dass die meisten Unternehmungen im Misserfolg enden. In jedem Bereich unseres Lebens. Es ist so wichtig, dass wir sehen, er ist es, sein Segen, seine Hand. Vers 17, ich lese mal Vers 17 weiter. Und du dann nicht in deinem Herzen sagst, meine Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir dieses Vermögen verschafft, sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen, damit er seinen Bund aufrecht erhält, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir die Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Es kommt von ihm. Es kommt von ihm. Die Kraft, Vermögen zu schaffen. Fantastisch. Es kommt von ihm. Deswegen suchen wir nicht nach Vermögen. Wir suchen nicht nach Erfolg. Wir suchen nicht nach Besitz, sondern wir suchen ihn. Wir suchen ihn und wir folgen ihm und wir gehorchen ihm. Und er hat die erste Stelle in unserem Leben. Und jeden Morgen, wenn wir unsere Augen aufmachen, sagen wir, Jesus, dieser Tag gehört dir. Du sagst, ich dachte, der Sonntag wäre der Tag des Herrn. Jeder Tag kann der Tag des Herrn sein, wenn du dich dafür entscheidest. Wenn du sagst, Herr, dieser Tag gehört dir. Das, was ich tue, das, was ich bin, soll dich ehren heute an diesem Tag. Und dann werden wir sehen, wie Segen uns folgt. Erinnert euch, wir haben darüber gelesen, all diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen. Die Segnungen finden uns. Mach dir keine Sorgen darüber. Die Segnungen finden uns. Und ich weiß, manchmal denken wir, oh, da ist eine daneben gegangen. Die hat jetzt meinen Nachbarn erwischt. Die sollte eigentlich mich treffen. Ja? Das ist genau das, worüber wir das letzte Mal gesprochen haben. Neid. Erlaube keinen Neid in deinem Herzen. Die Segnungen finden dich. Mach dir darüber keine Sorgen. Das ist nicht, womit wir uns beschäftigen sollen. Sondern wir sollen als erstes nach ihm trachten, nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Amen. Wenn wir Neid erlauben in unserem Herzen, dann bezeugt das nur, dass wir die Fülle Gottes nicht verstanden haben. Wir denken, oh, jetzt ist mein Nachbar gesegnet worden. Jetzt kann ich ja nicht mehr gesegnet werden. Ja. Wir haben nicht verstanden, dass Gott ein Gott der Fülle ist, ein Gott des Überflusses ist, ein Gott von mehr als genug ist. Lasst uns unsere Herzen bewahren vor Neid. Wir suchen den Herrn, wir folgen ihm. Und dabei kommt Segen um Segen um Segen um Segen um Segen in unser Leben. Halleluja. So, das Wort Gottes warnt uns vor den Gefahren des Reichtums, damit wir diese Gefahren vermeiden, damit wir nicht Schiffbruch erleiden. Lass uns noch zu einer anderen Stelle gehen. So, das Wort Gottes warnt uns vor Neid. Das Wort Gottes warnt uns davor, dass wir Gott vergessen, wenn es uns gut geht. Jetzt lass uns noch einen anderen Aspekt anschauen. Im 1. Timotheus Kapitel 6. 1. Timotheus Kapitel 6. Das ist eine Stelle, die in Wohlstandsgemeinden normalerweise nicht gelesen wird. Aber wir glauben an das gesamte Wort Gottes. Amen. 1. Timotheus 6, Abvers 6. Die Gottseligkeit mit Genügsamkeit aber ist großer Gewinn. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts herausbringen können. Wir haben nichts in diese Welt hineingebracht und wir werden nichts hinausbringen. Wenn du durch die Altersheime gehst und eine Umfrage machen würdest unter den alten Leuten, du wirst wahrscheinlich kaum jemanden finden, der am Ende seines Lebens steht und er sagt, hätte ich nur noch ein paar Überstunden mehr gemacht. Ja. Hätte ich doch nur noch einen Auftrag mehr angenommen. Ja. Hätte ich mich doch nur ein bisschen mehr abgerackert. Das, was Leute bereuen, sind ganz andere Sachen. Ja. Hätte ich mehr Zeit doch noch mit meiner Frau verbracht. Hätte ich doch noch mehr Zeit in meine Kinder investiert. Hätte ich doch noch mehr Gott gesucht. Wir haben nichts in diese Welt hineingebracht, sodass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns darin genügen lassen. Die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. So, wenn das Ziel unseres Lebens ist, Vermögen anzuhäufen, Geld hinterher zu rennen, dann heißt es, diese Leute fallen in Versuchung und in Fallstrick. Lass mich mal ganz kurz zu Jakobus 1 gehen. Das habe ich jetzt nicht auf der Folie drauf, das habe ich hinterher noch ergänzt. Jakobus 1, da ist die Rede von Versuchung. Da heißt es in Jakobus 1, Vers 13, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst aber versucht niemanden. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Das ist Versuchung. Wenn wir von unserer eigenen Begierde fortgezogen und gelockt werden, was passiert, wenn wir uns dem hingeben? Danach, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Und damit ist nicht nur physischer Tod gemeint. Damit ist als erstes gemeint Trennung von Gott. Das ist das Erste. Das Erste, was wir verlieren, unsere Verbindung zu Gott. Und das geschieht und das kommt, wenn wir uns der Sünde hingeben. Versuchung wird sich immer darstellen als etwas Begehrenswertes, als etwas Erstrebenswertes. Aber wenn wir uns ihr hingeben und wenn wir Sünde erlauben in unserem Leben, wenn wir Sünde tolerieren in unserem Leben, wird uns das immer viel, viel, viel mehr kosten, als wir eigentlich jemals bereit waren zu bezahlen. Es kostet uns als erstes unseren Frieden, unsere Freude, unsere Zuversicht. Es kostet uns diese Verbindung zu unserem Vater. Es kostet uns unsere Lebensader, das, wovon wir eigentlich leben. Die reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Und jetzt kommt was ganz Interessantes. Es heißt hier, denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Wenn man eine Umfrage machen würde, Geld ist die Wurzel alles Bösen, steht das in der Bibel. Es würde so viele Leute geben, glaubt mir das, ihr könnt es ausprobieren, ja? So viele Christen, die sagen, ja genau das steht in der Bibel. Ja genau, Geld ist die Wurzel alles Übels. Wir haben es gerade gelesen, es steht nicht da. Es steht nicht da, nicht Geld ist die Wurzel allen Übels. Die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels. Und das hat nichts damit zu tun, wie viel du hast, sondern es hat damit was zu tun, wie dein Herz gegenüber Geld eingestellt ist, wie dein Herz gegenüber Besitz eingestellt ist. Eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Ein anderes Wort für Geldliebe ist Habgier. Was ist Habgier? Was ist Geldliebe? Es ist der Missbrauch von Geld, der Missbrauch von materiellen Besitz. Nämlich, dass ich erstens in Geld und in Besitz meine Sicherheit suche. Wenn ich erst mal so und so viel habe, dann habe ich Frieden. Oder dann habe ich wenigstens ein bisschen mehr Frieden, als ich jetzt habe. Und ein bisschen mehr Ruhe, als ich jetzt habe. Ja. Und die zweite Lüge ist, wenn ich erst mal dieses oder jenes habe, dann bin ich glücklich. Das gibt mir Erfüllung. Und wir alle haben das schon erlebt. Ja? Bei Frauen ist das vielleicht diese Handtasche oder jenes Paar Schuhe oder das Kleid oder eine Couch. Nichts könnte mir weniger bedeuten als eine Couch. Ja? Aber wenn ich erstmal diese Couch habe, ja? Aber wir Männer haben genauso. Ja, Autos, Technik, ja, Laptops, Werkzeug, Dankeschön, Werkzeug, ja. Wenn ich das erstmal habe. Schau, Gott hat nichts dagegen, wenn wir all diese Dinge haben. Aber Gott hat sehr viel dagegen, wenn wir diese Dinge zur Quelle unseres Glücks machen. Zur Quelle unseres Glücks, wenn ich das erstmal habe. Und jeder von uns wollte schon mal irgendwas und als er es dann hatte, innerhalb von kurzer Zeit, hat es nicht mehr so sonderlich viel bedeutet. Ja. Ich habe ein ganz, ganz tolles Handy. OnePlus 5T. Mein Sohn hat sich extra dafür in Berlin angestellt, als das rauskam. Und er hat mich so drauf gefreut. Und als es dann ankam, das Auspacken alleine, ja, und dann als erstes, natürlich muss man hier so ein Schutzglas drüber machen. Und ja, meine Kinder wollen es auch mal sehen. Ganz kurz, ja, aber nur ganz, fass es ganz vorsichtig. Hast du dir die Hände gewaschen vorher? Ja. 4 Wochen später, es liegt irgendwo rum. Wo ist mein Handy? Ich weiß nicht. Liegt irgendwo rum. Versteht ihr, was ich meine? Materielle Dinge können niemals die Quelle unseres Glücks sein. Und trotzdem lassen wir uns immer wieder davon belügen und betrügen. Und das Wort Gottes warnt uns davor. Das ist genau diese Warnung, die Paulus hier gibt. Die Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Nach der einige getrachtet haben, das heißt, einige haben sich diese Einstellung zu eigen gemacht. Paulus spricht ja aus Erfahrung. Er spricht über Gemeinden, er spricht über Gläubige. Er sagt, in unseren Gemeinden, da gab es Leute, die genau diesen Fehler gemacht haben. Nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind. Das ist, was passieren wird. Wir werden vom Glauben abirren und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Und mitten in dem Schmerz ballen wir dann noch die Faust und sagen, Gott, wie konntest du das zulassen? Es war deine eigene Torheit. Es war deine Entscheidung. Geldliebe. Liebe zum Geld. Pass auf, lass uns mal die folgenden zwei Verse noch lesen, weil die so wichtig sind und genau hier dazugehören. Da heißt es, du aber Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Es heißt hier nicht nur, vermeide, wenn möglich, bemühe dich zu vermeiden, sondern es heißt, fliehe. Fliehe diese Dinge. Und dann heißt es, strebe aber nach. Gott gibt uns Dinge, nach denen wir streben sollen. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit. Ich habe nachgeschlagen, in anderen Übersetzungen heißt es, anstatt von Gottseligkeit, Ehrfurcht vor Gott oder Gottesfurcht. Dem sollen wir nachstreben. Glauben, Liebe, Ausharren. Habe ich auch nachgeschaut. Da heißt es in anderen Übersetzungen Standhaftigkeit, Ausdauer. Das sind Dinge, denen wir nachstreben sollen. Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Das ewige Leben bedeutet nicht nur, dass wir nicht aufhören zu existieren. Das ist die Natur eines jeden Menschen. Die Frage ist nur, wo werden wir weiter existieren, wenn wir diese Erde verlassen? Das ewige Leben beschreibt nicht eine Zeitspanne als erstes, sondern es beschreibt eine Qualität von Leben. Deswegen ist das Wort Leben hier auch ein ganz spezielles Wort im Griechischen. Zoe, Gottes Leben. Und das plumpst nicht auf uns herab wie der reife Apfel vom Baum, sondern es heißt, ergreife es. Ergreife dieses Leben. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Was ist der gute Kampf des Glaubens? Gott sagt es und ich vertraue darauf. Und ich lasse mich davon nicht abbringen. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben. Das ist etwas, was wir tun müssen. Wir können uns nicht selber erretten. Jesus hat alles schon getan. Jesus hat alles schon zur Verfügung gestellt. Aber wir müssen es ergreifen. Das ist etwas, was wir tun müssen. Jeden Tag, Stück für Stück, Schritt für Schritt. Müssen wir diese Dimension des Lebens ergreifen. Das ist es, was wir tun sollen. Wenn wir keinen Glauben haben, wenn wir kein Vertrauen zu Gott haben, werden wir immer wieder davon abweichen und immer wieder uns fokussieren auf materielle Dinge, auf Geld, auf materiellen Besitz. Das brauche ich noch und das brauche ich noch. Aber wenn wir Gott vertrauen, dann wissen wir, dass er alles, was wir brauchen, in unser Leben bringt. Wir jagen nicht nach Besitz. Wir streben nicht nach materiellen Reichtum. Wir streben nach Gottseligkeit, nach Gottesfurcht, nach Glauben, nach Liebe. Und auf diesem Weg, in diesem Streben, wird nicht nur das da sein, was wir brauchen, auch an natürlichen Dingen, an natürlicher Versorgung, sondern es wird mehr als das da sein. Amen. Aber ihr Lieben, lasst uns diese Warnung hören. Und lasst uns nicht arrogant sein, lasst uns nicht stolz sein und sagen, ach, das betrifft mich nicht. Ach, das ist nicht mein Problem. Ich habe ja sowieso nicht so viel Geld. Das hat nicht damit zu tun, wie viel Geld du hast, sondern was deine Herzenseinstellung ist zu materiellem Besitz. Es ist so wichtig, dass wir unser Herz bewahren. Halleluja. Lass uns aufstehen und zusammen beten. Halleluja. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du zu uns redest durch deinen Heiligen Geist. Danke für deine Gegenwart hier. Danke, dass du heute Morgen zu unseren Herzen geredet hast durch dein Wort. Herr, wir sagen dir jetzt, wir nehmen deine Warnungen nicht auf die leichte Schulter, weil wir dich fürchten. Nehmen wir deine Warnungen ernst, weil wir verstehen, dass du uns bewahren möchtest vor Verderben, dass du uns bewahren möchtest vor Schiffbruch. Herr, und wir sagen dir heute Morgen neu, du sollst an erster Stelle stehen in unserem Leben. Herr, und wenn es uns gut geht und wenn der Segen überfließt in unserem Leben, Herr, wir wollen dich nicht vergessen. Und wenn alles gelingt, was wir tun, Herr, wir wollen von dir reden und wir wollen davon zeugen, dass du die Quelle all unseres Erfolges und all unseres Wohlstandes bist. Und dass all unser Gelingen in dem, was wir tun, nicht von uns kommt, sondern von dir, Herr. Du bist derjenige, der uns jeden Atemzug schenkt. Du bist derjenige, der uns jeden Herzschlag schenkt. Du bist derjenige, der uns jeden guten Gedanken denken lässt. Du bist derjenige, der unseren Händen Geschick gibt. Du bist derjenige, der alle Fähigkeiten und Talente in uns hineingelegt hat. Dir gebührt alle Ehre, Herr. Dir gebührt alle Ehre. Herr, wir wollen nicht davon abweichen. Und wir sagen dir heute Morgen neu, Herr, Geld ist nicht unser Gott. Du bist unser Gott. Wir lieben nicht Geld, wir lieben dich. Wir lieben dich. Wir sind dir dankbar für jeden Segen. Und wir genießen, Herr, wir genießen jeden Segen, den du uns schenkst. Wir schämen uns nicht dafür. Wir genießen ihn, Herr. Aber wir hängen nicht unser Herz daran, sondern unser Herz hängt an dir. Unser Herz hängt an dir, Herr. Und so soll es immer sein. So soll es immer bleiben. Danke, Herr, dass du unser Herz bewahrst. Darum bitten wir dich, Herr, dass du uns hilfst, unser Herz zu bewahren. Heiliger Geist, erinnere uns in den Momenten der Versuchung, stärke uns, erinnere uns an das Wort, das wir heute gehört haben, damit wir stehen können. Herr, wir wollen den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Wir wollen dein Leben ergreifen, jeden Tag neu. Wir wollen nach dir streben und nach den Dingen deines Reiches. Wir lieben dich, Herr. Halleluja. Amen.